Also herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und diesmal geht es um eine sehr alte Technik, die digitalisiert wird. Ja, wie es der Name schon sagt, waren die Freimaurer nämlich jene, die an den großen Kathedralen nicht innen, sondern eben im Freien gearbeitet haben. Und weil einstürzende Kathedralen schlecht sind für den Ruf der Branche, hat man schon früh Qualitätsregeln eingeführt. Mangels besserer Vorbilder hat man diese Regeln von den Tempelrittern übernommen. Die waren ja fürs Facility Management von den Anlagen im Heiligen Land damals schon zuständig. Und mit der Größe der Bauten wuchs auch die Herausforderung an das Informationsmanagement bei den Gebäuden. Noch heute kann man Michelangelos Baupläne vom Petersdom, die kann man im Vatikan bewundern. Jetzt mit der industriellen Stadt kamen neben der Straße neue Anforderungen an die Infrastruktur, Trinkwasserleitungen, Abwasserkanäle, Strom, Telefon, Internet. Und damit da nichts über Kreuz kommt, da braucht es dynamische Pläne, die mit dem Gebäude wachsen. Soll ein Gebäude jetzt auch noch nachhaltig sein, braucht Sensoren, die prüfen, ob das Licht im Besprechungsraum wirklich gebraucht wird oder ob das wer vergessen hat und ob man die Toilette wirklich reinigen muss, wenn alle auf Urlaub sind. Keine einfache Herausforderung. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Industrialisierung, also die Massenfertigung, die Zentralisierung, warum das am Baugewerbe ist, immer noch ein Gewerbe vorübergegangen ist. Es scheint fast so, als würde die Bauwirtschaft die Industrialisierung überspringen und gleich in die Digitalisierung eintreten. Denn ohne Digitalisierung läuft heute gar nichts mehr. Und das ist relativ komplex, aber keine Sorge, manche kennen sich trotzdem aus, so wie mein heutiger Gast. Steffen Robbi ist Geschäftsführer von Digital Findet Statt oder Digital Findet Statt, ein Wortspiel. Und er beschäftigt sich damit, was man mit diesen Informationen überhaupt machen kann. Steffen, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Danke, Christoph.
Ja, ich habe das sehr spannend gefunden, woran du forschst. Was ist da dein Schwerpunktthema? Womit beschäftigst du dich da?
Bei Digital findet statt, ein Innovationslabor für Digitalisierung. Ja, geht es, wie der Name schon sagt, rund um die Digitalisierung in der Bauwirtschaft. Wir sind angetreten, um ein Thema voranzutreiben, zu bearbeiten, bei dem wir ausgehen, dass es eben nicht ausreichend ist, wenn jedes Unternehmen vor sich hin digitalisiert, sondern unsere Grundthese ist, dass die Bauwirtschaft in ihrer Kleinteiligkeit, in ihrer wirklich hohen Fragmentierung, dass es hier einen Zusammenschluss braucht. Dass, wenn wir das Thema Digitalisierung wirklich weiterbringen wollen, dass wir über unseren Unternehmenstellerrand hinausschauen müssen, dass wir verschiedene Perspektiven ausplanen, bauen und betreiben, zusammenführen müssen, um den nächsten großen Sprung zu schaffen.
Bei der Automobilindustrie ist ja so, da gibt es einen, der macht die Pläne und der beauftragt dann alle Lieferanten und dann wird es am Ende alles zusammengebaut, was die Lieferanten liefern und am Ende kommt ein relativ fehlerfreies Auto raus. In der Bauwirtschaft ist ja anders. Da gibt es ja unzählige Gewerke, also mein eigenes Einfamilienhaus oder mein Wohngebäude. Die Architektin, die das geplant hat, die Bauträgerin ist pleite gegangen, weil sie es nicht geschafft hat, den Elektriker mit dem Maler, mit dem Bodenleger, all die zu koordinieren. Und wenn da ein Fehler passiert, dann ist das Geld gleich vorbei. Also sehr hohes Risiko. Es gibt meistens keinen, der für alles die Verantwortung übernimmt und es ist total unüberschaubar. Habe ich gelernt. Was können jetzt die Firmen da tun, damit man solche Schäden vermeidet?
Ja, genau darum geht es. In der Automobilindustrie wird kein Mensch auf die Idee kommen, erstmal einen Kotflügel völlig losgelöst vom Gesamtprodukt zu entwickeln oder sich nur damit zu beschäftigen, wie eine tolle neue Lampe aussehen kann oder nur die Karosserie, sondern es ist immer das fertige Gesamtprodukt im Vordergrund. Oder sogar noch einen Schritt weiter, was die Automobilindustrie ja die letzten Jahre eingeführt hat, ist das Nutzererlebnis. Da geht es immer darum, dass der Nutzer im Vordergrund steht. Wie ist das Erlebnis, wenn ich im Fahrzeug sitze, wenn ich mich bewege? Und rund um das Nutzererlebnis baue ich mein gesamtes Produkt. Ja? Und da sind wir genau in der Bauwirtschaft meilenweit entfernt. und jeder arbeitet für sich und dann versucht man halt, diese Gräben, die zwischen den Gewerken sind, irgendwie die Pläne rüberzuwerfen, stellt halt fest, es kommt immer nur die Hälfte beim nächsten an und wirtschaftlich löst man das dann über Claim-Management und versucht dort die Gewinne rauszuschlagen. Eine Situation, die für alle höchst unbefriedigend ist.
Was ist denn ein Claim-Management?
Ja, dass ich versuche über Vertrags-, also über Klagen, über Rechtsprozesse halt noch weitere Erlöse zu erzielen. Das ist Standard in der Bauwirtschaft. Dass ich Ansprüche einklage. Also das, was ich versäume an klaren Anforderungsdefinitionen im Beginn, das, was ich versäume an Transparenz im Prozess, das, was ich versäume an klarer Kommunikation, das hole ich mir dann hinten raus, indem ich rechtlichen Einspruch erhebe und mich streite. Ja, also
ja. Genau. Also man kennt das, der Unternehmer in Österreich, der bekannteste, der zahlt grundsätzlich mal nur die Hälfte, sagt man. Ja, auch an IT-Firmen habe ich selber schon erlebt. Und der Rest wird einfach über Fehler reinverhandelt. Andererseits als Firma, wenn es dann Änderungen gibt, man bietet ja in Ausschreibungen, das ist ja ein nervenaufreibender Konkurrenzkampf, man versucht sich gegenseitig zu unterbieten. Das heißt, wenn es dann einen Änderungswunsch gibt, dann ist der natürlich deutlich teurer.
Richtig, genau. Und das ist auch, wo wir versuchen, mit der Digitalisierung anzusetzen, wenn wir jetzt mal vom Prozess Schritt für Schritt uns ranwagen, dass sie uns halt, wenn es uns gelingt, ein digitales Modell auf den Weg bringen, also oft wird es als digitaler Gebäudezwilling bezeichnet, ein sehr vager, undefinierter Begriff, aber man stellt sich mal vor, ein echtes Gebäude wird vorher ein virtuelles Abbild erschaffen, ein digitales Abbild, dann gibt mir das eben genau die Möglichkeit zu prüfen, zu simulieren, Qualitätsprozesse zu checken, Regeln zu definieren, funktioniert jetzt der Brandschutz, wie ist das mit der Fluchtwegssituation, funktioniert die, also ich kann Normen, Prüfungen, Prüfregeln programmieren und dann am Modell prüfen. Und es gibt mir einfach schon in einem sehr, sehr frühen Stadium, Entwicklungsstadium, schon viel mehr Sicherheit über das Gesamtergebnis, als das jetzt möglich ist. Auch in Richtung Energieverbrauch und Ressourcenschonung. Ja. Nicht ganz unwichtiges
also,
Thema.
In meiner Wohnung, wir wollten später, oder wir haben das eigentlich von vornherein bestellt, eine Küche mit einem Abluft, also für den Ventilator, für den Dunstabzug. Jetzt hat die Architektin aber übersehen, dass die Küche sich mitten im Gebäude befindet. Ja, es musste also im Liftschacht ein Abzug montiert werden, und weil der im Liftschacht ist, musste da noch zusätzlich feuerfest abgesichert werden, dass ein Brand im Liftschacht eben nicht auf unsere Wohnung rüberkommt. Mir besonders wichtig ist natürlich, dass die Internetleitung dort Platz hat, wenn da auch vielleicht schon eine Abwasserleitung gibt.
Ja, und sowas stellt man dann halt immer erst fest, kurz bevor das eingebaut wird, ja. Also baubegleitende Planung ist der Standard, genau was du beschreibst.
Baubegleitende Planung heißt ja im Wesentlichen Chaosmanagement, oder?
Ist Chaosmanagement pur, und vor allen Dingen für die Nutzer ist es einfach Geld verbrennen, ja, weil ich ja genau diese Änderungen mir extrem teuer erkaufen muss. Ja, also die Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, die kosten mich dann eine Unsumme Geld, wenn ich es im Betrieb korrigieren muss oder wenn ich es schon während der Ausführung noch korrigieren muss.
Also dieser digitale Zwilling, da kann ich mal durch das Gebäude wandern, so stelle ich mir das vor, da kann ich mal die Leitungswege, die Kanäle überprüfen, ob da alles Platz hat, und da kann ich schauen, ob die Dinge zusammenpassen.
Und darum geht es. Ist genau eines der wichtigsten Anwendungsfälle im Moment, gibt noch viele, viele weitere. Aber die Visualisierung, um ein gutes Verständnis auch für den Auftraggeber zu bekommen, wie sieht eigentlich das architektonische Konzept aus, wo geht's da, wie fühle ich auch, um ein ganz anderes Erlebnis zu erschaffen. Und dann eben genau diese Prüfung. Ja, da gibt es mittlerweile sehr gute Werkzeuge, sehr gute Tools, wo ich das leicht umsetzen kann. Wo gibt's hier Kollisionen, wo gibt's hier Probleme mit Normen? Das lässt sich vollautomatisiert durchprüfen. Und dann passieren solche Fehler, wie du sie beschreibst, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr, aber doch deutlich weniger. Ja.
Also wir leben ja in komplexen Systemen, mit denen müssen wir handeln. Wir denken ja auch nicht gleich an alle Anforderungen. Und wenn so ein Dunstabzug eben später dazukommt, dann muss der halt noch irgendwie rein. Das ist jetzt,
das ist klar.
Das ist die Verbesserung der Planung. Jeder von uns hat schon mal einen architektonischen Plan gesehen. Jetzt, um am Ende ein Gebäude zu haben, um dorthin zu kommen, da steckt natürlich auch ein Prozess. Es müssen ja die Dinge gefertigt werden, es müssen die Abläufe geplant werden. Gehört es auch zu dem digitalen Zwilling dazu?
Ja, genau. Also gerade, wir haben ja eben diese verschiedenen Stufen, Planung, Ausführung, Betrieb. Und die Idee des Zwillings, also wenn man das Wort mal dafür nutzen, ist eben, der Zwilling wird dann zum Zwilling, wenn er wirklich der gebauten Realität entspricht. Ja? Also ich beginne mit einem Modell, führe das in der Ausführung weiter, nutze es eben genau für Bauablaufsimulationen, für Kostenkalkulationen, für die Abrechnung dann am Ende, kann immer den realen Baufortschritt vergleichen mit dem Soll-Modell. Ja? Also ich simuliere vorher, wie der Baufortschritt sein soll und kann dann regelmäßig Baufortschrittskontrolle machen und überführe das dann in den Betrieb, wo es dann mit Sensorik, mit Daten, mit dynamischen Daten aus Raumsensorik, Gebäudeleitsystemen verschnitten wird, verschränkt wird. Und dann habe ich wirklich den Zwilling, dann entspricht das reale Gebäude genau dem virtuellen Gebäude. Da sind wir in der Praxis noch, also technisch wissen wir, wie es funktioniert, in der Praxis sind wir da noch weit entfernt. Im Moment sehen wir das hauptsächlich in der Planung, eben genau für die von dir genannten Fälle. Ich mache mir einen visuellen Eindruck, ich überprüfe mögliche Fehler und jetzt eben auch in der Ausführung hinsichtlich Kalkulation, Mengenermittlung, Bauablaufsimulation, das sind so die wichtigsten Anwendungsfälle. Im Betrieb sind wir dann noch sehr an der Forschung, muss man sagen, oder in einzelnen wenigen Piloten.
Bei uns kam dann später nochmal ein Regendach vor die Eingangstür. Ich bezweifle, dass sich das in unserem Plan, in dem ursprünglichen Plan irgendwie wiederfindet.
Ja, ist anzunehmen, dass sich das nicht reinfindet. Der große Vorteil, also natürlich muss man Änderungsumbauten, müssen immer nachgezogen werden. Das ist auch zukünftig nicht anders, das muss nachgeführt werden. Der große Vorteil ist einfach, dass ich, also normal ist es so, jetzt vielleicht nicht beim Einfamilienhaus, aber wenn ich größere Bauwerke übergebe, dann übergebe ich mal schnell 2 bis 3 Meter Ordner mit Baudokumentation. Und in ein paar Jahren findet sich kein Mensch mehr zurecht, wo habe ich welche Informationen abgelegt, wo finde ich welche Pläne. Also selbst wenn ich das nachführen wollte, ist es extrem schwer, mich in der Dokumentation zurechtzufinden. Und dort ist es einfach extrem hilfreich, ein Modell zu haben, ja, dass ich anklicke und sofort kann ich mir die Pläne rausziehen in dem Detaillierungsgrad, den ich brauche. Und kann die Pläne dann eben anpassen, kann sie entweder im originalen Modell oder wenn das Unternehmen nicht kann, dann wirklich als Plan weiterführen. Aber ich habe eine klar strukturierte Bauwerksdokumentation. Das ist einer der großen Vorteile im Betrieb, ja, die auffindbar ist und auch die das. Also normal habe ich ja das Dokumentationsniveau über die Zeit im Betrieb. Das fängt irgendwann hoch an bei der Übergabe und dann über die kommenden Jahre sinkt das rapide ab und nach 10 Jahren findet eben kein Mensch mehr irgendwas wieder. Und hier habe ich es jetzt, wenn ich es digital abgelegt habe, natürlich gleichbleibend hohen Qualitätsstandard und finde die
Aber Informationen, die ich brauche. Aber wem gehört denn der Plan? Also ich mache ja gelegentlich Löcher bei uns in die Wände, ja, und da ziehe ich auch mal neue Leitungen. Ich komme ja an den Plan überhaupt nicht dran. Was macht denn mein Fliesenleger? Ja, was macht jemand, der andere Reparatur ausführt? An sich möchte ich ja auch wissen, welche Lampe hängt bei mir gerade an der Decke. Sollte das nicht der Elektriker dann auch nachtragen können?
Schon, ja. Das ist aber ähnlich wie jetzt im Moment. Also man muss da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt für dich als Privatperson im Einfamilienhaus zieht ja auch niemand Pläne nach. Also das wird einfach gemacht und fertig. Und ich glaube auch nicht, dass in Zukunft jemand ein digitales Modell im Einfamilienhausbereich nachführen wird. Warum? Was wäre der Nutzen? Ja? Also du bist jetzt wirklich ambitioniert und möchtest, dass deine Kinder auch noch wissen, wo du mal irgendwann die Elektroleitungen langgeführt hast, dann vielleicht schon. Aber ähnlich ist es jetzt auch. Es ist ja nur ein neues Werkzeug, eine neue Methode. Wenn ich aber im Gewerbebau bin, in größeren Gebäuden, hat das ja Auswirkungen auf das Facility Management, auf den Gebäudebetrieb. Das heißt, da bin ich jetzt schon dazu verpflichtet, Pläne nachzuführen, und auch in Zukunft führe ich das dann halt am digitalen Modell nach. Und dann habe ich eben aber auch in der Übergabe dann bei einer Nachnutzung, bei einer Umnutzung, bei einer Sanierung dann eine klare, einheitliche, gut strukturierte Bauwerksdokumentation.
Das heißt, der Eigentümer ist nachher in der Lage, das, was der Architekt gezeichnet hat, was dann der Elektroplaner ergänzt hat und so weiter, das befindet sich alles in einem Modell. Bei der Übergabe bekommt der Eigentümer das und der ist dann auch in der Lage, selber diese Änderungen weiterzuführen?
Ja, natürlich. Okay. Daher ist es wichtig, dass wir mit zukunftsfähigen, offenen Standards arbeiten, auch eines der Themen, für die wir uns stark einsetzen. Das hat verschiedene Implikationen. Im Moment sind es native Modelle, also gibt es große, sagen wir mal, Marktführer an Softwareprodukten, wo in nativen Modellen gearbeitet wird. Das hat den Vorteil, dass ich über verschiedene Gewerke hinaus und verschiedene eben Planungs- oder Lebenszyklusphasen hinaus in einer Softwarelandschaft arbeite. Das einfach erleichtert wesentlich den Prozess. Daher ist es auch klar, dass es im Markt weit die breiteste Anwendung findet. Aber das ist nicht das zukunftsfähige Modell, ja? Weil ich dann eben immer an bestimmte, sehr teure, muss man auch sagen, oder nicht ganz preiswerte Softwarelizenzen gebunden bin von bestimmten Herstellern. Und das kann es nicht sein. Ja? Wir wären im Mobilfunk nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht dann einfach einen einheitlichen Mobilfunkstandard entwickelt hätten. Und der muss, das heißt, wir brauchen, wenn wir wollen, dass eben verschiedene Unternehmen, verschiedene Gewerke und auch eben kleine und mittlere Unternehmen an diesem Prozess teilhaben, dann brauchen wir offene Datenschnittstellen, offene und standardisierte Formate, standardisierte Datenstrukturen. Und das ist auch ein Thema, für das wir stark eintreten. Die waren in der Vergangenheit inhaltlich noch nicht so vollständig, dass ich sie eben leicht immer anwenden konnte. Da hat sich aber in den letzten paar wenigen Jahren sehr, sehr viel getan. Und im Moment, also jetzt gerade auch die öffentlichen Beschaffer, die öffentlichen Auftraggeber haben sich klar dazu committed, in Zukunft auf offene Datenaustauschformate zu setzen, um eben auch die kleinteilige Wirtschaft, Bauwirtschaft an dem Prozess, damit sie partizipieren kann und damit auch unsere Gebäude zukunftsfähig bleiben. Ja.
Also da geht es eigentlich um die Zukunft der Wirtschaftsstruktur. Entweder gibt es große Konglomerate, die von bestimmten Proprietären, du hast es native genannt, oder? Also es gibt bestimmte Hersteller, die bieten einfach alles rundum an und die großen Anbieter, die großen Baukonzerne setzen dann auf einen dieser Hersteller und die kleinen, die haben dann große Schwierigkeiten, sich überhaupt die Lizenzen leisten zu können. Das wäre der eine Schritt, also die nachträgliche Industrialisierung, die Akkumulation, die Zusammenführung, das Merging. Oder wenn es gelingt, über die Digitalisierung rechtzeitig offene Standards zu haben, dann können kleine Firmen mit den gleichen Kosten wie die großen weiterhin ihre Services konkurrenzfähig anbieten.
Richtig, genau. Also im Moment ist es ganz klar, dass die Digitalisierung von großen Firmen getrieben wird. Ich glaube, das ist auch wichtig und gut so, weil die es auch sind, die eben zeigen, was möglich ist, weil da einfach Ressourcen für Forschung, Innovation vorhanden sind. Das ist in anderen Bereichen auch so. Aber dennoch haben wir in Österreich einfach eine sehr kleinteilig organisierte Bauwirtschaft. Und das hat auch seine Vorteile eben im Sinne von Kreativität. Also all das schöpferische, kreative Tun ist viel besser möglich, oder viel besser, ist sicher streitbar, aber das hat durchaus auch seine Vorteile, dass es in dieser Kleinteiligkeit ist. Und damit die Fortbestand haben kann, brauchen wir offene Datenaustauschformate und ein hohes Maß an Standardisierung. Im Moment ist es so, es gibt schon Standards, aber noch nicht ausreichend vollständig. Und das führt dazu, dass die großen Unternehmen, die schon auf Digitalisierung setzen, auf BIM setzen, weil sie die Vorteile kennen, die Produktivitätssteigerung ist nachgewiesen, da gibt es viele Studien, die reden von 30-40%, ja. Es ist erheblich, was das an Kosteneinsparpotenzial ausmacht. Und die schreiben also, sich
darf dann... Darf ich schnell nachfragen? Ja. Die 40%, ist das die Kostenersparnis, wenn man digitales Informationsmanagement, wenn
in
man
der Bauausführung,
BIM, ja.
Also nicht im Gebäudelebenszyklus, aber in der Planung und Bauausführung schon, weil es eben genau diese Änderungen, die du angesprochen hast, ja, ich erschaffe erst das Modell, dann das simuliere ich wirklich durch, prüfe alles und dann gehe ich in die Ausführung. Und dann gibt es diese Planungs-, also diese baubegleitende Planung nicht mehr, die sehr teuer ist. Und ich überschreite nicht mehr die Kosten. Ich kenne die Zeitabfolge, ich kann das durchsimulieren und ich kenne die Kosten. Ich habe einfach wesentlich mehr Transparenz im Prozess und vermeide Verschwendung und Fehler. Darum geht's ja. Vermeidung von Verschwendung und Fehlern. Das schafft mir diese großen Kosteneinsparungen. Planen muss ich immer noch. Ja? Also ich muss immer noch eine Wand planen. Das geht vielleicht, wenn ich standardisierte Prozesse habe, ein bisschen schneller, weil wir aber auch jetzt schon arbeitet man ja mit Elementen und zeichnet nicht mehr einzelne Linien. Aber es gibt wirklich viele einzelne Teilschritte, die dann A, schneller gehen, aber vor allen Dingen auch, wo wirklich viel Verschwendung vermieden wird.
Wir haben jetzt oft schon diese Abkürzung verwendet, BIM. Kannst du mal erzählen, was das überhaupt ist?
Ja, das ist dieses Building Information Modeling, BIM. Eben dieses, das Arbeiten an einem digitalen Modell. So wie wir früher, ich weiß noch, so wie wir früher auf Plänen gezeichnet haben am Reißbrett, kam irgendwann die CAD-Systeme, computergestütztes Arbeiten mit Software-Tools und alle diesen, oh, wofür brauche ich diese, kostet mich wieder Investitionen, kostet mich Schulung, wofür brauche ich das, jetzt geht's doch auch. Genau das Gleiche haben wir jetzt auch. Eben CAD war früher, jetzt arbeiten wir am dreidimensionalen Modell, aber nicht nur dreidimensional geometrisch, sondern eben auch unterstützt mit Informationen. Also das I ist da besonders wichtig. Wir reden also Informationen, eine Tür ist nicht nur ein Element, Tür, das geometrische Element, Länge mal Breite mal Höhe, sondern da sind auch Informationen abgelegt, Materialeigenschaften, Feuerfestigkeit, Wärmedurchgangskoeffizienten, akustische Daten, kostenrelevante Daten und so weiter. Also ich habe wirklich alle Eigenschaften und Informationen über mein Bauwerk in diesem Modell gespeichert. Und genau das ist ja dann, was es möglich macht, eben zu sagen, okay, jetzt kann ich es mal simulieren, wenn ich diese Tür habe und ich habe die Information, wie der Wärmedurchgangskoeffizient ist, ja, dann kann ich auch simulieren, wie groß der Wärmeverlust ist. Dann weiß ich das auf Knopfdruck. Weil ich muss nur ich habe das digitale Modell, ich kopple mein Simulationswerkzeug dran, dafür brauche ich standardisierte Schnittstellen. Und dann geht es mit minimalstem Aufwand, teilautomatisiert oder wenn wir die Standards wirklich haben, vollautomatisiert, dass ich sagen kann, okay, mein Gebäude hat eben diesen Energiestandard. Mein Gebäude hat diesen CO2-Fußabdruck. Ich habe diese Materialien hier drin verbaut. Das weiß ich, mache mal einen Massenauszug und weiß sofort, wie viele Türen, wie viele Fenster, wie viel Glasfläche, wie viel Dämmung, wie viel Beton oder Holz sind da drin, was kostet mich das, was bedeutet das in CO2, in Kilowattstunden und so weiter.
Ja. Und wir haben ja jetzt die ersten zwei Phasen besprochen, das Ganze wird geplant, dann wird es gebaut und dann muss es eben betrieben werden. Ja. Ja, da gibt es den Betreiber, den Eigentümer, der bekommt jetzt diesen Plan und jetzt fängt er an mit Sensoren zu messen, wobei der Sensor auf der Toilette ein wenig creepy ist. Ja. Was macht man denn mit diesen Daten?
Warum ist der Sensor auf der Toilette creepy?
Naja, hört der mir zu oder misst der nur das Licht oder hat der auch einen Geruchssensor?
Also ich habe jetzt gerade eine sehr spannende Diskussion geführt mit der Sabine Seymour, die sich damit beschäftigt, wie wir die Sensorik in unserer Umgebung nutzen können, um Gesundheitliche Daten über Gesundheit zu sammeln und zu nutzen und wie wir die Daten dann auch so aufbereiten können, dass sie den Nutzern auch finanziell Mehrwert bieten. Und das finde ich eine hochspannende Diskussion, weil wir tragen eh alle unsere Wearables am Arm und zukünftig vielleicht in der Kleidung. Wir haben die Sensorik, die uns Raumklima messen, die uns Anwesenheiten messen, die uns Beleuchtungsgrade messen. In der Zukunft, es gibt Toiletten, die messen den pH-Wert meines Urins. Das heißt, ich weiß sofort, wenn ich das über lange Zeit steuere, kann ich eben auswerten, wie wie ist mein Gesundheitszustand? Also ich finde das absolut uncreepy, ich finde das genial, diese Entwicklung, weil sie mir einfach eben auf die Gesundheit zum Beispiel bezogen, aber auch auf Energie und so weiter, wirklich Mehrwert bieten kann. Die Frage ist nur, werden diese Vorteile eben genutzt zum Wohle der Nutzer? Ja, oder werden sie weiterverkauft? Das ist ja, glaube ich, wovor die Leute immer viel Angst haben, dass meine Daten irgendwo hingegeben werden und dann meine Krankenversicherung steigt, weil meine Gesundheitsdaten schlecht sind.
Ja.
Das ist also ja irgendwie ein bisschen immer diese, finde ich, irreführende Diskussion, weil eigentlich ist es, was könnte mir Besseres passieren, als dass ich kontinuierlich über meinen Gesundheitszustand mir gespiegelt wird und ich sofort Maßnahmen ergreifen kann, wenn ich sehe, hey, jetzt ist schon 7 Tage in Folge mein Urin-pH-Wert viel zu niedrig, na, dann weiß ich doch sofort, was ich tun kann oder dass ich eben etwas tun muss. Ja,
und die Toilette hat hier übrigens ein besonderes Problem. Sie wird nämlich nicht nur von einem benutzt, sondern von mehreren. Ja. Woran erkennt die Toilette ihren Benutzer? Es ist also so, wie beschreibe ich das am besten? Der Fingerabdruck ist eindeutig, auch die Form unseres Ohrs. Aber auch das Ding, wo hinten die braunen Pakete rauskommen, auch die Konfiguration unserer Hämorrhoiden, ja, ist ein eindeutiges Erkennungsmerkmal. Trotzdem wird man sich jetzt fragen, was ist, wenn das am Arbeitsplatz passiert? Ja, es gibt vermutlich zumindest Arbeitgeber, die schon mal am Ende überprüfen, wie viel Covid-Viren sind dort drin oder wie viele Drogen befinden sich im Abwasser.
Ja,
sicher. Ganz unproblematisch ist es ja nicht.
Ja, genau. Das ist ja genau das, was ich meine. Wird es eben zum Wohle der Nutzer verwendet oder nicht? Ich meine, als Arbeitgeber interessiert mich das schon, ja. Wenn ich irgendwo als ein Regierungsgebäude betreibe, ist es schon spannend, wie viel Drogen sind da im Abwasser. oder auch Covid, ja. Wie ist die Covid-Rate meines großen Unternehmens? Das ist ja aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Problematisch ist es dann, wenn es eben nicht anonymisiert ausgewertet wird, sondern wenn es dann auf personenbezogene Daten oder wenn es auf personenbezogen zurückgeführt wird. Das ist ja die Problematik, wie jetzt Mobilfunkdaten zu analysieren für Bewegungsströme, für Logistiksteuerung ist ja genial. Nur wenn es dann eben auf mich als Person zurückgeführt wird, dann ist das schon ein Thema. Ja. Und darum geht's ja.
Und da werden wir uns als Gesellschaft noch weiterentwickeln müssen. Wir wollen ja auch keine chinesischen Verhältnisse. Aber wir haben jetzt mal die Daten, um die Gebäude auch effizient zu betreiben, um Strom zu sparen, Energie zu sparen. Das war jetzt die dritte Phase. Ja. Also Gebäude werden ausgedacht, geboren, die leben und dann irgendwann gehen die auch mal über den Jordan, gehen die auch mal kaputt. Brauche ich da Gebäudeinformationsmanagement am Ende dieses Lebenszyklus?
Ja, wie gesagt, wenn ich es umbauen will, brauche ich aktuelle Pläne. Ja. Und das hilft mir einfach, dass die digitale Bauwerksdokumentation, dass ich die dann auch zur Verfügung habe. Und das geht wesentlich besser, als wenn ich 20 Aktenordner im Schrank stehen habe. Ja. Also das hilft mir auf jeden Fall für die Umplanung, für die Sanierung, auch ein ganz wichtiges Element. Digitalisierung ist ja, wie gesagt, es ist einfach ein Werkzeug. Ja, gerade BIM, Building Information Modeling, ist einfach eine neue Methode. So wie wir damals vom Reißbrett zum CAD-System umgestiegen sind, steigen wir jetzt um in Richtung Gebäudeinformationsmodell. Es ist ein Werkzeug, eine Arbeitsmethode. Was es aber ermöglicht, und das ist genau der Gebäudelebenszyklus, also das Ende des Lebenszyklus, ist die Kreislaufwirtschaft. Also es ist jetzt nicht nur BIM, was das ermöglicht, aber es ist ein wichtiger Enabler für Kreislaufwirtschaft, weil wenn man sich jetzt vorstellt, also ich habe so ein Gebäude, jetzt ich sitze hier in so einem schönen Gründerzeithaus, da stecken unglaublich viele Materialressourcen drin, die man wertvoll, ja, die gespeichert sind. Also unsere Gebäude, unsere Städte sind eigentlich Materialspeicher, ja. Die sind Ressourcenspeicher. Und wir stellen ja im Moment schon fest, dass wir massiv Probleme mit oder zunehmend Probleme mit Baumaterialien haben. Sei es in der Betonherstellung, Das Sand jetzt stark auch in letzter Zeit. Holzressourcen auch werden immer knapper, werden aus Europa hinaus exportiert, weil wir Probleme mit Borkenkäfern und so weiter haben. Aber sagen wir mal, Beton immer noch als Hauptthema. Da haben wir einfach riesengroße Speicherkapazität in den Städten. Und jetzt wäre es ja ein Unding, das zu verschwenden oder nicht zu nutzen. Das heißt, wir brauchen Kreislaufwirtschaft, wir brauchen Einsatz von Sekundärmaterialien, von Recyclingmaterialien in der Zukunft. Aber wenn ich jetzt sage, ich will ein Gebäude bauen. In Salzburg haben wir das gerade mit der Salzburg Wohnbau. Die sagen, wir wollen 70% Sekundärmaterialien, Recyclingbeton einsetzen. Die Stadt Wien hat sich in ihrer Strategie geschrieben oder ist gerade dabei, die Strategie auszuformulieren. Die sagen, bis 2040 wollen wir in 80%, also in öffentlichen Bauten wollen wir 80% Sekundärmaterialien. 80%.
Ja. Was heißt das? Also werden da die alten Toilettenschüsseln weiterverwendet?
Naja, hauptsächlich betrifft das den Rohbau, weil das das Quote des Materialeinsatzes ist. Das betrifft auch Dachaufbauten, aber auch dann im Endeffekt, also diese 20% nicht, sind wahrscheinlich die Kloschüsseln. Ja, genau. Also so ein paar Neubauteile brauchen wir schon, ja.
Na, ich habe gedacht, die finden sich dann in den Ziegeln wieder.
Das schon, das gibt's ja schon, ja. Also genau, Kloschüsseln und die Dinge finden wir ja schon in Ziegeln, das kann man wunderbar verwenden, genau. Bloß, ob die Kloschüssel jetzt eine gebrauchte Kloschüssel sein wird, mag ich noch zu bezweifeln. Aber das sind ja sehr hohe Ziele und damit ich das umsetzen kann, muss ich wissen, was ist verbaut in meinen Gebäuden. Also ich brauche einfach auch wieder eine gute Dokumentation und da gibt es etwas, das nennt sich materieller Gebäudepass. Das heißt, so wie ich jetzt einen Energieausweis etabliere, das ist ja Standard im Neubau. Ich muss immer, wenn ich ein Gebäude in Betrieb nehme, muss ich auch einen Energieausweis herzeigen. So werden wir in Zukunft hoffentlich auch den materiellen Pass haben, der uns eben genau ausweist, welche Baumaterialien mit welchem CO2-Fußabdruck sind hier in meinem Gebäude verbaut und das ist in meinem digitalen Modell verankert. Und weil es dort verankert ist und gut strukturiert aufbereitet drin, kann ich dann eben das auch verwenden für die Umplanung, für die Abriss, für die Umbauten. Ich weiß auch genau, wir haben jetzt erste Projekte. Gibt es ein paar führende Unternehmen, auch in Österreich, Dress & Sommer zum Beispiel ist da sehr stark, die sehr dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip verfolgen und die jetzt schon dabei sind, auch diesen Restwert der Gebäude, also die Materialien, normalerweise hat das Gebäude am Ende meines Lebenszyklus keinen Wert und jetzt fangen wir aber an, weil wir es eben dokumentieren können, diesen Restwert schon im Verkauf schon mit zu berücksichtigen. Und damit wird auch Kreislaufwirtschaft finanziell wesentlich attraktiver, weil dann habe ich am Ende des Gebäudes plötzlich noch einen, also am Ende des Lebenszyklus plötzlich noch einen Wert.
Ja. Ich habe quasi einen Wiederverkaufswert, einen Materialwert, so wie beim Auto, wenn man es zu Schrott gefahren hat, weiß man trotzdem, es hat noch einen gewissen Wert. Cradle to Cradle, was heißt das?
Ja, das ist genau dieses Prinzip der Wiederverwertung, was wir damit meinen, ja.
Also von der Geburt, es wird geplant, bis am Ende weiß man genau durch den Plan, wo befinden sich welche Rohstoffe in meinem Gebäude, wie kann ich die entnehmen.
Genau. Und ich setze es wieder ein für die nächste Planung, also ein geschlossener, ich stelle quasi einen geschlossenen Materialkreislauf her.
Dazu müssen die Gebäude, sind die Gebäude heute schon darauf geplant, auch wieder gut zerlegt werden zu können in ihre Einzelbestandteile?
Das müssen wir dann leisten können, ja. Also es gibt viele, viele Herausforderungen oder Anforderungen, die wir haben. Einerseits, wir müssen wissen, was ist drin. Wir müssen eben wissen, was sind da für Ressourcen verbaut. Und es muss wieder zerlegbar sein. Es muss sortierbar sein. Wir brauchen, es hat viele Facetten. Ja, wir brauchen dann auch Aufbereitungsanlagen. Die sollten auch möglichst nicht am anderen. Also, weiß nicht, in Österreich gibt es, glaube ich, im Moment drei Recyclinganlagen für Beton. Ist ein bisschen wenig, ja, wenn ich von Salzburg nach, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometer fahren muss. Da funktioniert wieder der CO2-Fußabdruck nicht, ja. Wenn ich dann ganze Baumaterialien von der einen Stadt 100 Kilometer wegschleppen muss, um sie aufzubereiten, wieder zurückzuführen. Also da gibt es schon noch ein paar Herausforderungen, die wir lösen wollen, auch gesetzlicher Natur. Bin da nicht der Profi, aber gestern erst mit der Stadtbaudirektion in Wien wieder darüber gesprochen. Da gibt es doch einige rechtliche Rahmenbedingungen, die wir da noch anpassen müssen.
Wie viel, wenn wir jetzt schon über Energie reden, wie viel Energie braucht das Bauen? Wie viel stecken wir von unserer Energie, die ja meistens immer noch aus schmutzigen Rohstoffen kommt, zu einem großen Teil und gerade die Betonproduktion? Ja, also ich denke, da geht ja sehr viel Energie, verloren. Kann man da ungefähr sagen, wie groß der Anteil der Bauwirtschaft ist?
Also weltweit ist es, also in Europa haben wir, was den Energiebedarf betrifft, im Bausektor etwa 30%.
Ist das inklusive Betrieb
Nur der Bau selbst, weiß ich die Zahl nicht. Ja. Aber eben, ja. Also die Gebäude sind für 30% des Energieaufkommens verantwortlich. Das schließt den Betrieb ein. Und für 40% der CO2-Emissionen ungefähr.
Na gut.
Da steckt auch die Energie drin, natürlich, ja. CO2 haben wir ja gebunden über den Energieverbrauch, der aktuell immer noch maßgeblich durch fossile Energieträger bereitgestellt wird, aber auch durch die graue Energie, sprich den Footprint, den ich in Baumaterialien und dort hauptsächlich in der Zementproduktion wiederfinde. Daher ist ja auch das ganze Thema Holz in Österreich gerade extrem stark diskutiert. Zukunftsbaustoff Holz, nachwachsende Rohstoffe. Allerdings haben wir da auch ein bisschen ein Knappheitsthema. Schauen wir mal, wie sich das lösen lässt. Ja.
Also ich finde es ausgesprochen spannend. Steffen Robby, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns ja heute unterhalten über die verschiedenen Phasen von der Geburt bis zum Tod des Bauens. Ich nehme mit, 30% des Energieaufkommens kommt aus dem Baubereich. Das heißt, wir haben hier auch eine große Chance, durch digitale Lösungen richtige Einsparungen zu haben. Wir sind ja beide Väter, haben wir vorher festgestellt. Wir wollen ja unseren Kindern auch eine lebenswerte Welt hinterlassen und die sollen ja auch wieder raus können aus ihren Gebäuden und nicht nur dort drinnen bleiben müssen. Vielen herzlichen Dank, Steffen.
Danke dir auch, Christoph, und vielen Dank.
Aufs nächste Mal. Sehr gerne. Also viel Erfolg noch. Ich denke, da ist noch ein weiter Weg dorthin, aber es braucht eben leidenschaftliche Vordenker wie dich. Vielen herzlichen Dank.
Ja, es ist ein weiter Weg, wobei wir technologisch, glaube ich, ganz gut wissen, wie wir die Probleme angehen können. Jetzt müssen wir es anpacken und tun.
Jetzt kommt es aufs Tun an. Vielen Dank.
Danke dir auch.